Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin froh, dass wir uns versammeln dürfen. Der Text aus 1. Petrus 2, 13 bis 17 ist heute unser Thema. Und ich mache weiter in dem, was wir vor einigen Wochen angefangen haben. Es geht um Gottes Verherrlichung durch unser persönliches Zeugnis. Darum geht es essentiell. Aber in diesem Fall geht es darum, wie wir uns dem Staat unterordnen und dem wir uns der Obrigkeit unterordnen. Wie verhalten wir uns dem Staat gegenüber? Lass mich kurz wiederholen, was wir im 1. Petrus bereits gelernt haben. Petrus schreibt im 1. Kapitel eines an die verfolgten Christen. Man bezeichnet sie als die Christen in der Zerstreuung, die in der Zerstreuung lebten. Sie lebten in fremden Ländern wegen der Verfolgung und Misshandlung von Christen. Ja, Beispiele, wie sie verfolgt wurden oder wie sie behandelt worden sind, in Hebräer 11 gibt es dort Beispiele. Doch trotz dessen, dass sie vertrieben wurden, schreibt er von einer lebendigen Hoffnung. Petrus schreibt von einer lebendigen Hoffnung, die für sie uns in Jesus Christus offenbart ist, durch sein Erlösungswerk und die Auferstehung von den Toten. Jesus hat den Tod bezwungen, er hat den Tod besiegt. Leiden fallen nicht ins Gewicht unter diesen Umständen. Die fallen nicht ins Gewicht. Das Vorrecht dafür und den Herrn, es ist ein Vorrecht für die für den Herrn leiden. Die richtige Einstellung, die wir haben sollen, sehen wir auch im 2. Kapitel oder beziehungsweise im 1. auch schon. Eine Heiligung, die richtige Einstellung zur Antwort zur Erlösungswerk. Sollen wir uns heiligen? Sollen wir heilig leben? Und dann verweist er nochmal auf Gottes Wort. Das Gottes Wort ist treu, wir können uns drauf verlassen. In allem ist Christus unser Fundament, er ist unser Eckstein, das wird da bezeugt und das passt gut zu unserer Gemeinde. Der Eckstein, die wir sind, die Gemeinde der Eckstein baut sich auf diese Verse, auf diese Tatsache, dass Jesus der Eckstein ist. Und dann macht er ganz deutlich, wir sind das auserwählte Geschlecht, Priestertum. Wir sind auserwählt von Gott, seine Zeugen des Evangeliums hier auf Erden zu sein. Das ist unser Auftrag. Aber gleichzeitig sind wir natürlich Fremdlinge. Unsere Heimat ist eben nicht hier. Wir sind Pilger auf Erden. Und wir sind ein geistliches Volk Gottes. Im letzten Mal sprachen wir über unsere innere Aspekt der persönlichen Unterordnung. Der innere Aspekt, Vers 11, unserer persönlichen Unterordnung. Und in Vers 12 der äußere Aspekt persönlicher Unterordnung. Was bedeutet das? Und da sagen wir, durch vorzügliches Verhalten unsererseits wollen wir uns fleischlichen Begierden fernhalten und auf aufrichtiges und moralisch verbindliches Leben führen als Zeugnis Jesu Christi in der Welt. Weil wir entscheiden uns, die Dinge nicht zu tun, die in der Welt getan werden, um ein Zeugnis Jesu Christi zu sein. Und jetzt kommen wir zu dieser Stelle, mit der ich ein bisschen gerungen habe, aber die super wichtig ist. Hier steht nun im Vers 13, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnungen unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthalter als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob der, die Gutes tun. Verse 13 und 14. Das Wort Unterordnung lässt für viele von uns zusammenzucken, da sie sich gegen das Konzept sträuben oder wir gegen uns das Konzept sträuben, jemanden anderen willentlich zu erlauben, Autorität über mein Leben zu führen. Wer will das? Wir sind doch so frei. Wir wollen doch unsere Freiheit. Gerade in unserer Zeit, wo jeder dem erlaubt ist, das zu machen, was er für richtig hält. Selbst wenn es gegen die Natur der Schöpfung ist, sind wir bereit, es zu verändern. Wir machen uns weiß, dass wir Freiheiten haben über Leben und Tod, über Mann sein und Frau sein. Oder was immer wir für richtig halten. Gerade deshalb, weil wir uns vormachen, dass wir mehr oder weniger machen können, was wir wollen, ist der Begriff Unterordnung wie ein Schimpfwort in unserer Gesellschaft, die zu unabhängigen Denken und Handeln erzogen worden sind. Wir sind zu erzogen worden, wir sind unabhängig, wir sind frei. Deshalb finden wir es auch vor allem im westlichen Europa und hier auch in Deutschland, in dieser Gesellschaft, die sich von Gott nicht unterordnen will, die Jesus nicht will, weil er Herr ist und sie zur vollen Unterordnung, oder weil er erwartet, dass wir uns ihm unterordnen. Doch die Tatsache ist, das Konzept von Unterordnung ist ein fundamentaler, grundlegende Wahrheit der Bibel. Das ist eine grundlegende Wahrheit der Bibel, Unterordnung. Ohne die Unterordnung hätten wir das Sühneopfer Jesu Christi nicht. Denn da hat Jesus sich vor Gott, dem Vater, untergeordnet und hat den Tod in Kauf genommen. Punkt. Unterordnung ist an sich ein durch und durch biblische Lehre. Unterordnung ist an sich durch und durch eine biblische Lehre. Das ist unser Thema heute. Unterordnung bildet den roten Faden, der sich durch dieses ganzen Abschnitt 1. Petrus 2, 11 bis 3, 12 zieht. Er erinnert uns, wie wir uns unterordnen sollen. Erstmal Unterordnung unter uns selbst, was wir letztes Mal betrachtet haben, Verse 11 und 12. Wir müssen uns selbst disziplinieren. Wir müssen uns selbst disziplinieren, damit wir ein Zeugnis in der Welt sind. Dann ist jetzt dieser Abschnitt unter dem Staat. Dann der nächste Abschnitt als Knechten, als könnte man auch sagen als Angestellte. Dann in der Ehe, die Frau dem Mann. Und dann in der Gesellschaft, Verse Kapitel 3, Vers 8 bis 12. Unterordnung ist das Thema des gesamten Abschnitts. Unterordnung ist nicht nur das gemeinsame Thema, das den ganzen Abschnitt bestimmt, sondern wir sehen auch in ihm ein gemeinsames Ziel der Unterordnung. Durch gottgefälliges Verhalten, indem wir uns unterordnen, sollen wir ein deutliches Zeugnis vor den Menschen in dieser Welt sein. Wir sollen ein Zeugnis in dieser Welt sein. Wir haben gerade schon davon gesprochen, gesungen, und wir wollen ein Zeugnis sein. Es ist also grundlegend evangelistisch, sich unterzuordnen. Bringt das zusammen. Unterordnung ist evangelistisch. Der Herr möchte, dass wir anderen beeinflussen durch unser Leben als Zeugnis Jesu Christi. Hört, was Jesus selber gesagt hat in Apostelgeschichte 1,8. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Das hat er seinen Aposteln gesagt, seinen Jüngern gesagt. Jeder einzelne von denen ist fürs Evangelium gestorben. Bis auf Johannes, der wahrscheinlich des natürlichen Todes um 90 nach Christus gestorben ist. Eine der besten Möglichkeiten, anderen Menschen zu beeinflussen, ist, indem wir ein gottgefälliges Leben vor den Menschen um uns herum führen. Das ist jetzt die große Frage. Indem wir ein gottgefälliges Leben vor den Menschen um uns herum führen, meine Frage an euch, erkennt das dein Freund oder deine Freunde, sehen sie, dass du so ein Leben führst? Erkennen sie dieses Prinzip in dir? Sehen Sie, dass du dem Herrn folgst, indem du dich unterordnest. Und wir sprechen hier nicht von blinder Unterordnung. Das ist nicht etwas, es wird ganz klar definiert, warum es geht hier. Also, wir haben ja schon gelesen, Vers 13 und 14. Wir sollen uns den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun, unterordnen. Denn das ist der Wille Gottes, heißt es im Vers 15, dass ihr durch Gutes tun die unwissenden und unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Das ist das, was er uns heute sagt. Was wir sehen, Gott hat uns etwas, eine sehr hohen Berufung, mit einer sehr hohen Berufung beauftragt. Und zwar, wir sollen durch unser Zeugnis die Welt zum Schweigen bringen und Gott Zeugnis sein. Das ist eine Riesenberufung. Gott hat uns eine sehr schwierige Berufung gegeben. In allem zeigt er uns jedoch eine Fülle von Gründen, warum wir uns bereitwillig dem Willen Gottes unterordnen sollen. Und das ist dem Willen Gottes. Also hier spricht er von der zweiten Gruppe. Er spricht, wir sollen uns also nicht nur uns selbst unterordnen, sondern an nächster Stelle den Staat unterordnen. Unabhängig, egal was für eine Stellung wir als Christen haben, hat jeder Gläubige die Verantwortung, sich den Staat unterzuordnen. Das ist erstmal Grundlage. Die Bibel macht keine Einschränkung darüber. Dafür gibt er uns keine Gründe, warum wir uns unterordnen sollen. Der Grund für unsere Unterordnung unter den Staat ist folgender. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnungen um des Herrn Willen. Es sei dem König oder den Oberhaupt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Regierung sich freuen würde, sowas zu hören, dass man sowas predigt. Aber der Punkt ist, die Tatsache ist, dass sie es falsch verstehen würden wahrscheinlich. Ordnet euch unter, bedeutet sich wie ein, das Hypotasso ist ein militärischer Ausdruck und bedeutet wörtlich, sich unter Leitung eines Kommandanten in Formation aufzustellen. Du sollst dich einreihen. Das ist das Wort, was hier gebraucht wird. Das Alte Testament unterstützt grundsätzlich auch Unterordnung unter die Autoritäten. In Sprüche 24, Vers 21 und 22 lesen wir, fürchte den Herrn, meinen Sohn und den König und lass dich nicht mit Aufrührern ein. Denn ihr Urteil wird plötzlich kommen und ihr beiden Verderber, wer kennt es? Sprüche 24, Vers 21. Ein anderer Paralleltext, der uns wohl bekannt ist, wahrscheinlich haben viele von euch den gelesen in den letzten Monaten, ist Römer 13, Vers 1 bis 4. Hier spricht Paulus, nicht Petrus, über Unterordnung. Jedermann ordnet sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich Selbstverurteilung zu, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tu das Gute, dann wirst du Lob von ihm empfangen. Denn sie ist Gottes Diener zu deinem Besten. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gottes Dienerin ist sie, ein Rächer zum Zorngericht an dem, der Böses tut. Das sagt Paulus in Römer 13, Vers 1 bis 4. Auch wenn Petrus und Paulus im dekadenten römischen Reich damals gelebt haben, eine Gesellschaft, in der man oft Sündige und Böses fürchtete, wirklich, da war Homosexualität an der Tagesordnung, Kindermord, Regierungskorruption, Missbrauch von Frauen, Unmoral, Gewalt, war alles an der Tagesordnung, befreite keiner der Apostel die Gläubigen vom Gehorsam gegenüber der staatlichen Autorität. Einfach mal interessant, das zu verstehen. Jesus selbst hat geboten, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Unterordnung unter dem Staat ist des Kaisers. Die Bibel nennt mindestens zwei Gründe, warum wir uns unterordnen sollen in diesem Text. Und die wollen wir uns angucken. Erstmal die persönliche Gründe, dass wir wollen keine Schmerzen davon tragen. Wir wollen nicht dafür bestraft werden, was für das Böse tun. Deshalb ordnen wir uns unter. Ich möchte keine Schmerzen haben. Ich möchte nicht eingesperrt werden oder geschlagen werden oder finanziell Nachteile bekommen, weil ich etwas Falsches gemacht habe. Ihr wisst das, wenn Kinder ungehorsam sind, dann werden sie korrigiert. Kriminelle werden eingesperrt. Das ist ganz normal. Diese Art von Motivation sehen wir auch im Römer 13, nochmal Vers 3 bis 5. Denn der Herrscher sind nicht wegen der guten Werke zu fürchten, heißt das da, sondern wegen böser. Und dann wird, wie ich noch schon sagte, sie tragen das Schwert nicht umsonst. Sie sind ein Rächer zum Zorngericht an den Bösen, die das Böse tun. Darum ist es auch notwendig, dass wir uns unterordnen. Vermeide schmerzhafte Konsequenzen. Ganz einfach, Prinzip. Ordne dich unter, dann hast du keine Konsequenzen raus. Dann hast du die Probleme nicht. Christen sind gehorsam, weil sie den Herrn ehren wollen. Das ist das Prinzip dahinter. Gläubige sind den irdischen Autoritäten gehorsam, um Gottes souveräne Autorität zu ehren. Um ihn zu ehren, es geht. Um des Herrn willen heißt das hier. Ordne euch deshalb menschlicher Ordnung und um des Herrn willen, nicht um der Regierung willen, um des Herrn willen. Über Gottes Oberherrschaft über alle menschliche Autorität sagt folgender Robert Culvert folgendes. Ich möchte das vorlesen, weil das ist sehr wichtig, dass wir das in richtigen Perspektive haben. Das ist ein Zitat aus einem Kommentar, was ich für sehr hilfreich finde. Gott allein besitzt souveräne Rechte, allein Gott. Demokratische Theorien ist ebenso unbiblisch wie eine Monarchie, die göttliche Rechte für sich in Anspruch nimmt. Durch welche Mittel Menschen auch an die Macht gelangen mögen, durch dynastische Abstammung, aristokratischen Familien, Beziehungen, plutokratische materielle Mittel oder demokratische Wahl, wie auch immer sie in die Macht kommen. Immer gilt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Das müssen wir verstehen, das sagt die Bibel. Ich gehe von der Schrift aus. Die Bibel sagt, es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Römer 13, Vers 1. Außerdem ist die Regierung nur ein Instrument, kein Ziel. Wir sind nicht für die Regierung da. Wir sind für Gott da. Wir wollen ein Zeugnis sein. Menschen sind unmittelbar das Ziel. Aber nur Gott ist das endgültige Ziel. Dem Staat gehört weder seine Bürger noch deren Besitz, Verstand, Körper oder Kinder. Das gehört dem Staat nicht. Alle diese Dinge gehören ihrem Schöpfer, der dem Staat nie das Recht auf eine uneingeschränkte Herrschaft erteilt hat. Gutes Zitat. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass man das in die richtige Perspektive setzt. Jesus selber war ein Vorbild dessen. Er hat sich selber untergeordnet. Man sah in 1. Petrus 2, Kapitel 2, Vers 22 bis 24, schreiben wir, das lesen wir darüber, predige ich noch später. Er hat keine Sünde getan, heißt das hier über Jesus. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmäht er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Gott richtet gerecht. Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Es wird ganz klar in diesem Abschnitt allein, wenn wir das lesen, wen gehören wir? Wer ist für uns gestorben? Jesus Christus. Also, ordne dich unter, weil du es tun willst, weil es in den Augen Gottes richtig ist. Einfach deshalb. Nicht, weil du mit irgendwas übereinstimmst oder nicht übereinstimmst. Darum geht das hier nicht. Weil du Gott gefallen willst, auch wenn es dir persönlich nicht weiterhilft. Und das ist der Punkt. Es mag sein, dass du dadurch Leid nach sich ziehst, weil du gehorsam bist. Auf der einen oder der anderen Seite. Denk daran, was Paulus für eine Einstellung hatte, um ein Zeugnis Evangeliums zu sein. Paulus besaß die unbeirrbare, ungeteilte Hingabe, die von Gläubigen im Dienst verlangt wird. Er sagt Folgendes in 1. Korinther 2, Vers 1 und 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Er hat das Er hat sich auch nur dem Zeugnis Gottes und Jesus Christi untergestellt. Und in 2. Korinther 10, Vers 3 und 4 sagt er Folgendes, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, sagt er, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zu zerstören von Festungen, sodass unsere Vernunftschüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Er sagt, das ist mein höchstes Maß. Alles, was sich dem widersetzt, in dem Fall auch der Staat, muss ich Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber unsere grundsätzliche Einstellung ist Unterordnung unter den Staat. Das möchte er, das hat der Herr selber deutlich gesagt, um des Herrn willen. Der Herr hat selber gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, Johannes 18, Vers 36. Er hat deutlich gemacht, dass wir in ganz anderem Reich dienen. Aber hier ist das Problem, warum wir Probleme mit Unterordnung oft haben, ist, weil wir viel zu fest in dieser Welt leben. Unsere Perspektive ist nicht ewiglich nach oben gesetzt, oft. Wir denken, uns muss es hier gut gehen. Und deshalb ordnen wir uns auch unter, sind auch nicht bereit zu leiden, wenn es sein muss. Versteh, dass durch die persönliches Zeugnis von Jesus Christus hier auch auf dem Spiel steht. Wenn wir uns eben dem nicht unterordnen, wie Gott das möchte in diesem Fall, dem Staat uns unterordnen, dann steht das Zeugnis Jesu Christi auf dem Spiel. Ich habe heute Morgen einen Bericht über Black Lives Matter gelesen, weil ich wissen wollte, was ist das Ganze? Und es hat überhaupt nicht mit Black Lives Matter oder Schwarz, was heißt das auf Deutsch? Schwarze Leben ist wertvoll. Natürlich ist das wertvoll, wenn wir darüber denken. Klar, logisch, ist egal. Jedes Leben ist wertvoll, ob weiß, schwarz oder was ich. Darum geht es nicht. Aber wenn du die Philosophie dahinter liest, dann denkst du, das ist ja absolut absurd, was da gelehrt wird oder was das Ziel der ganzen Sache ist. Aber viele Menschen, die sich dem angeschlossen haben oder das mitverteidigen, verstehen überhaupt nicht, worum es geht und haben das nicht jede Festung, jede Erkenntnis dem Wort Gottes und Jesu Christi untergeordnet. Sie gehen einfach mit dem Strom der ganzen Gesellschaft hinweg. Und das ist nur eine Sache von vielen, die im Moment an der Tagesordnung sind. Warum wollen wir uns unterordnen? Um Jesu willen. Überall auf der Welt gehorchen Menschen Gesetzen, weil sie die Strafe nicht wollen, weil sie die schmerzhaften Konsequenzen nicht mögen. Wir aber nicht. Wir Christen sind einen höheren, edleren Motiv oder zu einem edleren Motiv berufen. Wir ordnen uns unter, weil wir ein Zeugnis Jesu Christi in dieser Welt sein wollen. So, was ist das Ausmaß der Unterordnung unter den Staat? Verse 13 und 14. Wie weit gehen wir mit dem Konzept der Unterordnung unter den Staat? Petrus gibt keine Qualifikation jeder menschlichen Institution, sagt er. Jeder menschlichen Institution. Jeder menschlichen Einrichtung. Polizei, lokales Gericht, Beamte, BND, BKA. Dies sind alles menschliche Schöpfung. Alle Formen der menschlichen Regierung werden von Menschen geschaffen, um das Böse zu bestrafen und das Gute zu fördern. Das ist das Ideal. Ich sage nicht, ich beurteile hier nichts. Das Ideal ist, dass diese Ordnung eingesetzt worden sind, das Böse zu bestrafen und das Gute zu fördern. Das ist der Plan Gottes. Jeder Einzelne von uns soll sich unterordnen. Denkt wieder an Römer 13, Vers 1. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott und die es gibt, sind von Gott eingesetzt. Deshalb, wenn du dich der Autorität der Regierung widersetzt, widersetzt du dich Gott selbst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Konzept, ich habe damit viel gerungen. Nicht, dass das erste Mal, dass ich das gelesen habe. Das erste Mal, mit dem ich mich richtig damit auseinandergesetzt habe, war in Amerika vor 30 Jahren. Oder 34 Jahren. Da kam eine deutsche Gruppe zur Grace Community Church und das war der Text, den John MacArthur gepredigt hat. Ordnet euch unter. Und könnt ihr euch vorstellen, wie die reagiert haben? Du, Du hast nicht im Zweiten, du hast nicht zur Zeit Hitlers gelebt. Du hast den Zweiten Weltkrieg nicht mitgemacht. Wir, da waren einige dabei. Können wir uns solcher Regierung unterordnen? Er hat natürlich eine ganze Reihe gepredigt. Das war nur dieser Text in dem Moment und hat das so klassisch klar dargestellt. Und da habe ich damals auch gedacht, ja, sie haben einen Punkt, die haben recht. Echt? Ist das wahr? Egal, wenn Hitler, müssen wir uns unterordnen? Der Punkt ist, wenn wir uns nicht unterordnen, sind wir bereit, die Konsequenzen zu tragen. Darum geht das. Sind wir bereit, dafür zu sterben? Darum geht das echt. Wer hat denn zur Zeit des Petrus gelebt? Wo haben die gelebt? In Rom. Wer war der Herrscher? Nero. Der war viel schlimmer, als was wir uns vorstellen, wenn ihr mal die Details über ihn lesen wollt. Dann guckt mal in Enzyklopädien rein und seht, was da geschrieben steht. Viele schrecken davor, der Vorstellung zurück, sich einer Regierung zu unterwerfen, die solche Dinge tut, wie es manchmal getan wird. Tatsache ist aber, dass wir das nicht als erstes erleben, sondern geschichtlich haben wir sehr viele negative Beispiele gehabt in der Vergangenheit. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas ist, wie wir jetzt zu dieser Zeit haben, dass vielleicht unangenehme Anforderungen uns gestellt waren von Distanz und Maskenpflicht und weiß ich was und das auch nicht einsichtig ist, was da wirklich geschieht. Wie auch immer, was das auch immer das ist, also wir müssen einfach verstehen, wir sind nicht die Ersten, die Schwierigkeiten haben mit der Regierung. Die Philister, die Kanaaniter, die Römisches Reich und bis hin zu heutigen Mächten, das gibt so viele Länder, wo die Menschen viel schlechter dastehen. Rechtfertigen wir uns? Wie rechtfertigen wir uns? Sicherlich meint Gott, dass nicht, dass wir uns wirklich unter so eine Regierung unterordnen können werden. Das sagen wir vielleicht. Das kann nicht sein, dass er das meint. Da muss es irgendwelche Auswege geben. Es kann auch nicht sein, dass wir wirklich leiden müssen. Aber die Frage ist, macht die Bibel diese Art von Unterschieden? Macht die Bibel diese Art von Unterschieden? Was ist mit Rom damals gewesen? Wie haben sie sich Cäsar gegenüber verhalten? Der oberste Herrscher des Landes, Nero war, 54 bis 68 nach Christus herrschte er. Er war definitiv den Christen nicht wohlgesonnen. Ich war gerade wieder in Rom gewesen und wurde daran erinnert, dass Christen jahrzehntelang in Katakomben gelebt haben, weil sie Angst hatten, dass sie verfolgt worden sind. Oder nee, die wurden verfolgt, aber dass sie misshandelt worden wären von Nero. Er war ein paranoider, homosexueller Großwahnsinniger, der Tausende von Männern und Frauen brutalst hinrichtete. Er hat sie als Fackeln benutzt im Stadion. Petrus sagt, unterwerft auf ihn. Er sagt nichts, er sagt nicht rebelliert, überhaupt nicht. Statthalter, wer waren die Statthalter? Herodes, Pilatus, Felix, Festus und so weiter. Das waren die Statthalter damals und wir wissen, was über die in der Schrift steht. Sie waren nicht die vorbildlichen Leute. Ich weiß, wie wir uns aufmachen, wenn ein Minister oder Bürgermeister sich nicht richtig verhält und wir sagen, weiß ich was alles. Aber wie ist das? Petrus macht keine Qualifikation, wer sie sein sollen. Warum gehorchen? Warum sollen wir ihnen gehorchen? Weil die Regierung das von Gott eingesetzte Werkzeug für die Gesellschaft und Ordnung ist. Sie bestraft Übeltäter, das hat er gesagt, und lobt die das Richtige tun. Das ist das Ziel. Die Alternative, wenn das nicht ist, geht mal in Länder, wo der Staat nicht mehr funktioniert. Wirklich, da ist Anarchie. Was ist jetzt zum Beispiel? Es gibt viele Beispiele, aber es gibt. Ich war, wo ich in Frankreich war, in Marseille, jemanden besuchen, da war eine Gegend, eine Hochhausgegend, nicht weit vom Wasser entfernt und Freunde von uns wohnen nicht weit entfernt davon und ich sagte, hey, das ist doch ein toller Platz, da kann man doch gut Leute erreichen, das Evangelium verteilen. Und dann sagte er mir, keiner von uns geht in diese Stadt rein. Und ich wollte jemanden, der zum Glauben gekommen, mit denen reingehen und ihnen helfen, was zu holen. Da sagte er, du kannst nicht mit reinkommen, du wirst das nicht überleben, du musst draußen bleiben. Polizei geht da nicht rein, hat Angst davor. Wir kennen das vielleicht nicht hier in Deutschland so, aber es gibt viele Gebiete, wo du nicht reingehst. Watts in Amerika, in Los Angeles, wo wir waren. Wir haben die Riots miterlebt. Die Polizei, selbst die Feuerwehr wollte nur mit Polizeiverstärkung reingefahren, um Leute zu helfen. Ich habe eine Zeit lang gearbeitet in einer Kinderarbeit, die zwischen zwei Drogenhäusern waren. Da lagen die Pistolen auf den Tisch und dann unten unter dem Tisch war das Geld. Und diesen einen Drogenhändler nach dem anderen ist vorbeigefahren. Den Tag bevor wir angefangen haben, wurde einer erschossen. Die Polizei hatte Angst, dahin zu gehen. Aber Christen sind bewusst dahin gegangen und am Ende sind diese Drogenhäuser weggegangen und es hat sich alles geändert. Und die Kinder dieser Drogenhändler sind in die Arbeit gekommen und haben über Jesus gelernt und auch die Frauen und die Familien. Was ist, wenn wir extreme Situationen unter extremen Situationen sind? Zum Beispiel gibt es solche Fälle. Denkt an Daniel. Schadrach, Meschach und Abednego wollten das Götzenbild nicht anbeten, wurden in den Schmelzofen geworfen. Sie haben sich widersetzt, weil das falsch war. Haben aber die Konsequenzen eingenommen. Und wer hat ihnen geholfen? Gott hat ihnen geholfen. Daniel 6. Ihm wurde gesagt, er könne nicht beten. Was hat er gemacht? Am offenen Fenster gebetet. Weil er musste beten. Er wurde in die Höhle des Löwen geworfen. Gott hat ihn beschützt. Hört sich verrückt an, nicht? Hört sich verrückt an. Aber Petrus, das Gleiche. Er hat im Kapitel Apostelgeschichte, Kapitel 4, das wurde verhaftet für die Verkündigung des Evangeliums. Ihm wurde befohlen, nicht zu predigen. Und was hat er gesagt in Verse 19 und 20? Wir können nicht aufhören zu reden, was wir gesehen haben und gehört haben. Wir sind Christen, wir müssen wieder nicht auf die Straße gehen zu rebellieren, aber unser Zeugnis muss so deutlich sein, dass jeder weiß, wer wir sind. Apostelgeschichte, Kapitel 5, wurde befohlen, mit der Predigt aufzuhören. Vers 29, Kapitel 5, sagen wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir kennen das. Was ist das wirkliche Prinzip oder das wirksamste Prinzip, das den Unterschied zwischen der Lehre des Petrus und diesem Beispiel macht? Wir müssen uns die Frage stellen, setzt sich die Regierung an Gottes Stelle, indem sie mich zwingen, etwas zu tun oder nicht zu tun, was Gott direkt für mich will oder was er von mir möchte. Wenn der Staat an die Stelle Gottes kommt und sagt, du darfst nicht zur Gemeinde gehen, du darfst nicht gemeinsam anbeten, Gott hat gesagt, wir sollen es tun. Deine Entscheidung. Und das weiß der Staat, deshalb hat er das zugelassen. Er weiß, dass er dadurch das Grundgesetz bricht, wenn er verbietet, sich zu treffen. Und wenn er verbietet, Gott anzubeten. Gott hat nicht gesagt, ihr sollt, da sagen die, ja, die müssen ja nicht so anbeten. Nee, das stimmt nicht. Die Bibel sagt ganz konkret, wie er angebetet werden soll. Das sagt auch Gott. Das stimmt nicht, das kann nicht einer sagen. Wir machen das alles über Internet die ganze Zeit. Das ist nicht das Ziel. Daniel wurde gezwungen, eine falsche Religion anzubieten, verboten, den wahren Gott anzubeten. Er hat es nicht getan. Verbot, den Willen Gottes durch Verkündigung des Evangeliums zu tun, haben die Apostel abgelehnt. In Bereichen, wo man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, es gibt da klare Beispiele, auch aus unserer jetzigen Regierung, der wir nicht folgen können, weil sie gegen die klare Lehre der Bibel geht. Wenn du also Gott gehorsam bist und dich gegen das Gesetz des Staates entscheide, dann Sei bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Wenn du Gott gehorsam sein musst, willst und musst, aber dem Staat widerstehst, dann sei bereit, die Konsequenzen zu tragen. Bis auf diese Art von Ausnahmen sind wir berufen, ein gottgefälliges und ordentliches Zeugnis beizubehalten, indem wir uns unterordnen. Das ist das, was hier deutlich wird. Das Ziel unserer Unterordnung, also der Maß der Unterordnung ist grundsätzlich immer, es sei denn, es widersteht Gott. Der Staat widersetzt sich selber an die Stelle von Gott. Das Ziel unserer Unterordnung. Welches Ziel verfolgt Gott damit, dass sich die Gemeinde dem Staat unterordnet? Könnt ihr sagen, okay, um das größte Mitspracherecht in der politischen Arena zu bekommen, das ist unser Ziel. Nein, das ist nicht unser Ziel. Um lukrative Jobs in einflussreichen Positionen zu bekommen, nein, das ist auch nicht das Ziel. Ich glaube nicht, dass es etwas hinter Gottes Absichten ist, für unsere Unterordnung steht. Also das ist nicht da. Es geht nicht um irgendwelche Einfluss zu üben. Gottes Absicht hinter unserer Unterordnung ist, dass wir die törichten Verleugnungen einer feindlichen Welt zum Schweigen bringen. Ganz einfach. Damit die Leute nichts sagen können. Zum Schweigen bringen eigentlich, denn einen Maulkorb anlegen, wie beim einem bissigen Hund. Es soll offenbaren, dass ihre Anschuldigungen totaler Schwachsinn sind. Darum geht es. Sie sollen schweigen. Es hat zwei Bedeutungen des Schweigens hier. Dass Gott den Namen, dass Gott, Gottes Namen nicht durch sein Volk unter den Ungläubigen entehrt werden soll, das soll deutlich gemacht werden. Nicht in den Dreck gezogen werden. Wir sollen also ganz deutliches Zeugnis sein. Und die unwissenden, unverständigen Menschen sollen nicht vorsätzlich ablehnen, das Weisheit anzunehmen, die sie sollen weise werden, sie sollen der Unwissenheiten überführt werden. Also grundsätzlich ist es erstmal evangelistisch. Das Ziel ist evangelistisch. Und er sagt hier auch, dass wir dadurch bekannt werden, dass wir Gutes tun. Nicht einfach nur unsere Freiheit nutzen, um als ein Deckmantel, sondern eben auch Gutes tun, dass ihr durch Gutes tun Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also jede Art von Gutes tun, was ganz deutlich wird. Erstes Prinzip, die Rechtschaffen, ein rechtschaffenes Leben. Allgemein eine Anwendung einfach für uns. Denn das ist der Wille Gottes, dass wir Gutes tun. Also den Regeln der Gesellschaft gehorchen. Das kann man auch unter Gutes tun sagen. Oder in Titus 3, Vers 1, erinnern Sie daran, dass Sie sich den regierenden Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind zu jedem guten Werk bereit. So hat das Paulus gesagt. Und dann wird hier noch gesagt von Petrus, dass wir das nicht zur Freiheit und nicht als Deckmantel benutzen für Bosheiten, sondern als Knechte Gottes. Handelt also als freie Menschen. Er betont hier freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel benutzen. Was meint er? Wir sollen uns frei als freie Menschen verhalten. Mit anderen Worten, wir sind frei, indem wir das Richtige tun, was Gott uns aufgetragen hat. Indem wir uns nicht unterdrücken lassen durch die Macht des Staates, sondern frei in Gott sind und das freiwillig tun. Aber auch an erster Stelle natürlich sind wir befreit von der Sünde, die Gott gesühnt hat für uns, die Jesus gesühnt hat für uns in Galater 1, Vers 3. Aber benutzt diese Freiheit in Christus nicht als Entschuldigung für deine Sünde. Darum geht das hier an erster Stelle. Also, als Christen sind wir Sklaven Gottes und nicht Sklaven der Welt. Und deshalb, die Welt lehnt die Unterwerfung ab, aber wir unterwerfen uns, um zu zeigen, dass wir im Reich Gottes eine gewisse Freiheit haben. Also, der erste Weg, törichte Menschen zum Schweigen zu bringen, sei fleißig darin, das Richtige zu tun, gute Taten. Da bringst du die Leute zum Schweigen. Die können nicht sagen, hey, die Christen machen das und das. Aber natürlich können sie das sagen, wenn da tatsächlich ein richtiger Vorwand ist. Aber wenn wir gute Taten tun, dann bringen wir sie damit zum Schweigen. Und das Zweite, missbrauche nicht deine christliche Freiheit, die du hast. Und dann der dritte Weg, wie wir noch Leute zum Schweigen bringen, ist, um die Unwissenheit der Törichten zum Schweigen zu bringen, erweise jedermann Achtung, liebe die Bruderschaft, fürchte Gott und ehrt den König. Und hier sagt er, ehrt alle Menschen, das ist auch nochmal interessant. Er sagt nicht, ehrt irgendwelche Menschen oder ehrt nur die Höchsten, sondern ehrt alle Menschen. Wir sollen alle einen gewissen Respekt entgegenbringen, jeder Mensch. Also wir sollen sie respektvoll behandeln. Und das kennt man vielleicht in der Welt nicht, aber wir sollen mit allen Menschen respektvoll umgehen. Und dann sagt er, betont er nochmal, liebt die Bruderschaft, respektiert vor allem die Leute, die unter euch sind, die im Leib Christi sind. Und das hat er an vielen anderen Stellen schon mal betont und sagt das hier auch nochmal deutlich. Also, durch den Geist der ungeheuchten Bruderliebe, sagt er nochmal in 1. Petrus 1, Vers 22 und 4, Vers 8, betont er es nochmal, durch den Geist der ungeheuchten Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Wir sind eine gewisse Fürsorge für unsere Brüder und Geschwistern, sollen wir zeigen, indem wir das ist unser gutes Tun, auch innerhalb der Gläubigen. Nirgendwo wird gesagt, weder im Neuen und noch im Alten Testament, dass wir den Menschen fürchten sollen. Wir sollen sie wirklich lieben. Und es wird nirgendwo gesagt, dass wir sie fürchten sollen, außer Gott. Gott wird gesagt, den sollen wir fürchten. Fürchtet Gott und ehrt den König und gibt ihm gebührenden Respekt dem König entgegen, also den Leuten, die in hohen Positionen sind. Es sei denn Bundeskanzler oder wen wir auch immer haben oder Bürgermeister, wen auch immer. Wir sollen den entsprechenden Respekt beibringen, sie nicht schlecht machen, sondern wir sollen uns dementsprechend, wir sollen uns unterordnen und für sie beten. Eine interessante Begebenheit, eine Zeit lang habe ich in einer der christlichen Schule hier in Berlin gearbeitet. Und wir suchten noch ein Gebäude für die christliche Schule. Zu damaliger Zeit hatten die noch nicht das Gebäude in der Christburger Straße und wir suchten ein Gebäude. Und somit sind wir immer wieder zur Regierung gegangen und sagen, könnt ihr uns nicht ein Gebäude zur Verfügung stellen, wo ist welche? Und die haben uns immer wieder Gebäude zur Verfügung gestellt. Also stellte sich raus, dass die nicht für eine Schule in Frage kommen. Und dann damit sie uns nicht vergessen, sind wir jedes Mal hingegangen oder haben sie angerufen, wie können wir für euch beten? Und die regierenden Leute in den Ämtern in Berlin. Und tatsächlich, nach einer gewissen Zeit haben die angerufen, ich habe gehört, ich weiß, dass ihr heute betet, könnt ihr für uns über das und das beten. Da habe ich gedacht, wow. Und dann haben sie uns eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen und dann haben wir Kontakt mit denen bekommen. Und dann haben wir tatsächlich auch so ein Gebäude bekommen, weil sie uns kennengelernt haben, aufgrund von guten Werken. Ganz einfach, beten. Und wirklich für sie beten. Und ich war da, das war nicht mein Tun, sondern das war das Tun von einem Freund von mir, der fest überzeugt war, dadurch können wir alleine das erreichen. Und wir haben es dadurch erreichen können, dass wir eben das Gebäude gültig bekommen haben. Lass mich das nochmal ganz alles zusammenfassen, was wir hier gelernt haben, was wir hier gelesen haben. Warum gibt Gott seiner Gemeinde sich dem Staat zu unterwerfen? Warum sagt Gott der Gemeinde, sich dem Staat zu unterwerfen? Er möchte, dass wir als Christen ein Zeugnis sind. Er möchte das. Gott möchte uns, dich und mich gebrauchen, um alle anderen Menschen zu erreichen. Das ist das Ziel. Wir sollen das Licht sein. Deshalb auch das Salz der Erde. Wir sollen das Salz sein. Wir sollen das Licht sein, das nicht unter dem Scheffel gestellt wird. Wir zerstören unser Zeugnis, wenn wir als rebellisch und ungehorsame Menschen angesehen werden. Das ist das Negative. Wir würden unser Zeugnis zerstören. Wie weit sollen wir das tun? So weit, bis du zum Ungehorsam gegen Gott aufgerufen wirst, dann kannst du nicht mehr das tun. Wenn du an diesen Punkt kommst, dann müssen wir die Worte des Apostel Paulus oder Petrus aus Apostelgeschichte 5, 29 aufgreifen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also, egal was wir oder wo wir sind, was Gott in unserem Leben am meisten interessiert, sind nicht die Umstände, in denen wir leben, sondern die Art, wie wir auf diese Umstände reagieren. Das ist das Wichtigste. Wie reagierst du auf diese Umstände? Wir brauchen ein Herz der Unterordnung. Dann sind wir ein Zeugnis in unserer Umgebung. Lass mich beten. Vater Gott, wir möchten dir danken, dass du deutlich machst, auch durch deine Zeugen und Apostel und Jünger wie Petrus und Paulus und andere, die deutlich bezeugen, dass wir uns der weltlichen Autorität unterordnen sollen, denn sie ist von dir. Du herrschst souverän über sie. Zur gleichen Zeit legst du auf unser Herz auch natürlich das Bedürfnis, dir in allem zu gehorchen und dir nachzugehen, ein Zeugnis zu sein. Und Herr, ich bitte, dass du uns erstmal ein Herz gibst, dass wir uns generell unterordnen, unter dir, untereinander, unter dem Staat, auch in der Ehe. Aber gleichzeitig bitte ich auch, Herr, dass wir das Wort gut genug kennen und verstehen, wenn es bedeutet, dass wir dem Staat nicht folgen können und, Herr, dir gehorchen müssen. Und dass wir dann bereit sind, die Konsequenzen zu tragen, was immer das bedeutet, wie wir das auch in der Vergangenheit schon erlebt haben, in so vielen, vielen Zeugnissen der Männer und Frauen, die für den Glauben gelitten haben oder gestorben sind. Segne du jetzt auch gerade heute diesen Tag und wir wollen dir alle Ehre geben, indem wir dich bezeugen in Wort und Tat. In Jesu Namen. Amen.